D-Radio Wissen. Update.
Ich habe das einfach gemacht, weil ich sage, ich will einfach nicht mitmachen.
Andrew Lawrence Shepard wollte nicht mehr mitmachen beim Irakkrieg. Der amerikanische Soldat desertierte und stellte einen Antrag auf Asyl in Deutschland. Der Europäische Gerichtshof hat heute über seinen Fall entschieden und Shepard wenig Anlass zur Hoffnung gegeben. Das ist unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Anna Kohn.
Update.
Rechtssache C-472-13 Shepard.
Der Fall Andrew Shepard vor dem Europäischen Gerichtshof, ein politisch heikler Fall. Es ist das erste Mal, dass ein US-Soldat Antrag auf politisches Asyl in Deutschland gestellt hat. Shepard war desertiert, weil er den Irakkrieg für rechtswidrig hält und weil er nicht an möglichen Kriegsverbrechen der Amerikaner beteiligt sein wollte.
Für was in aller Welt habe ich mich nun verpflichten lassen? Ich hatte es getan, um Menschen zu helfen. Aber tatsächlich habe ich mich verpflichten lassen, um ein Volk zu unterwerfen und um es zu zerstören. Das ist nicht das, was ich tun wollte.
Wegen Fahnenflucht drohen Shepard in den USA im schlimmsten Fall 18 Monate Haft und die unehrenhafte Entlassung aus der Armee. Dass er jetzt noch Asyl in Deutschland bekommt, ist aber unwahrscheinlich. Denn der Europäische Gerichtshof hat heute geurteilt, dass weder eine drohende Haftstrafe noch die Entlassung aus der Armee Gründe für Asyl sind. Shepard war der Armee 2004 freiwillig beigetreten, mit damals noch hehren Zielen.
Wir waren alle darauf gepolt, nur die Terroristen stoppen zu müssen und die Welt wieder normaler, sicherer zu machen. So wie die Welt war, in der wir aufwuchsen. Aber wir realisierten nicht, wie kompliziert die Welt geworden war und warum das so war. Zu der Zeit war das einfach kein Thema.
Vor seinem Beitritt hatte Shepard Geldprobleme. Er musste sein Informatikstudium abbrechen. Beim Militär wird er Hubschraubermechaniker, in Deutschland stationiert und 2004 für 5 Monate in den Irak geschickt.
Die Iraker fragten uns, warum zerstört ihr unsere Dörfer, warum missbraucht ihr unsere Frauen, schändet unsere Toten. Ich konnte das nicht glauben, denn, Entschuldigung, wir sind das Militär der Vereinigten Staaten. So etwas passiert bei uns nicht, ganz einfach, weil wir so nicht sind.
Als Shepard dann 2007 zum zweiten Mal in den Irak soll, flieht er aus der Kaserne und taucht bei Freunden in Bayern unter. Er stellt einen Antrag auf Asyl in Deutschland, den lehnt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aber ab. Auch weil Shepard kein Kriegsverbrechen nennen konnte, an dem er als Hubschraubermechaniker direkt beteiligt war. Shepard sieht das anders.
Es hat mich stutzig gemacht. Ich bin derjenige, der diese Dinger in die Luft bringt, weil ich die Maschinen flugbereit mache. Sie töten Menschen. Nicht nur Feinde, sondern auch unschuldige Menschen. Du weißt nie, welche Menschen in den Gebäuden sind. Es könnte ein alter Mann sein, ein Baby oder eine schwangere Frau. Das ist das große Problem, wenn die Luftwaffe eingesetzt wird.
Im EU-Recht gibt es eine Richtlinie, die Deserteuren Schutz bietet, wenn sie an Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt werden sollen. Ob die Amerikaner im Irak Kriegsverbrechen begangen haben, hat der Europäische Gerichtshof heute aber nicht beantwortet. Der EuGH hat den Fall Shepard stattdessen zurückverwiesen an das Bayerische Verwaltungsgericht. Das steht jetzt vor einer heiklen Aufgabe. Es muss nämlich feststellen, ob Angehörige des amerikanischen Militärs wirklich Kriegsverbrechen im Irak begangen haben. Dabei soll es laut EuGH aber auch beachten, dass der zweite Irak-Einsatz der USA durch den UN-Sicherheitsrat legitimiert war.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Der Fall Shepard bietet auch für die Nutzer im Netz viel Diskussionsstoff. Die meisten haben kein Verständnis für die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Noma schreibt auf tagesschau.de, da ist nun also jemand, der in seiner Heimat mit Verfolgung zu rechnen hat. Und das aus einem Grund, der aus deutschem, humanistischem Denken nicht nachvollziehbar ist. In Deutschland darf man auch im Kriegsfall verweigern. Und dieser Mann, der allem Anschein nach gut in die deutsche Gesellschaft passen würde, bekommt kein Asyl. Lächerlich. Thomas Wohlzufrieden meint, jeder Krieg ist feige und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein wahrer Held ist jener, der sich diesem menschenverachtenden Treiben widersetzt. Darum hat sich dieser Soldat das Asyl absolut verdient. Und Ismi schreibt auf tagesschau.de, es ist beschämend, dass ein Mensch, der sich letztlich und aus welchen Gründen auch immer weigerte, an einem Kriegseinsatz teilzunehmen, ausgerechnet bei uns, mit unserer leidvollen Geschichte buchstäblich verurteilt und womöglich ausgeliefert wird. Einige Nutzer kommentieren die Entscheidung sogar so, dass Europa mal wieder vor den mächtigen USA eingeknickt sei. FLW schreibt auf taz.de, Wer auch nur annähernd geglaubt hat, diesem Asylantrag würde in der EU stattgegeben, sollte alle Art von Drogen meiden. Uncle Sam hat seine Muskeln gezeigt, im Falle Snowden, und auch hier hätte es ein Donnerwetter aus Washington gegeben. Die gehorsamen Paladine in Europa haben verstanden. Donnerkeil meint auf tagesschau.de: Deutschland ist nicht wirklich souverän und zudem so gar nicht an einer Konfrontation mit den USA interessiert. Ergo werden die Richter auch keine Verbrechen der USA im Irak und anderswo feststellen. Da nutzt es nichts, auf WikiLeaks etc. zu verweisen, denn alles ist letztendlich dem politischen Verständnis Deutschland-USA geschuldet. Andere Nutzer nehmen den Fall Shepard nochmal zum Anlass, um über den Irakkrieg zu diskutieren. Stichwort Kriegsverbrechen. He-Man schreibt auf tagesschau.de: Der Irakkrieg an sich war schon ein Verbrechen, da er auf der Lüge basiert, der Irak hätte Massenvernichtungswaffen. Und unvoreingenommen meint: Was während der US-Militäreinsätze passierte, erfüllt in vielen Fällen auch den Tatbestand von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ob Abu Ghraib oder die wiederholten dokumentierten Massaker gegenüber irakischen Zivilisten.
Was sonst noch wichtig war?
Die ukrainische Armee hat damit begonnen, schwere Waffen von der Front abzuziehen. Damit erfüllt sie einen wichtigen Teil des Minsker Friedensabkommens. Die ukrainische Regierung hatte für den Abzug zur Bedingung gemacht, dass die vereinbarte Waffenruhe 2 Tage lang hält. Gestern und heute war es weitgehend ruhig. Das ukrainische Militär hatte heute gemeldet, dass den 2. Tag in Folge kein Soldat mehr getötet wurde. Ein Sprecher der ukrainischen Armee sagte:
Den Minsker Vereinbarungen entsprechend ist der Abzug der Kanonen MT-12 mit dem Kaliber 100 mm der erste Schritt. Die anderen schweren Artilleriewaffen ziehen wir ab, sobald der Befehl erteilt wird. Es wurde ja in Minsk verabredet, dass auch die Separatisten ihre Artillerie abziehen.
Die Separatisten hatten schon vor einigen Tagen damit angefangen, schwere Waffen abzuziehen. Allerdings konnten sie in letzter Minute noch die Stadt Debaltseve einnehmen. Die Bundeswehr soll ein attraktiverer Arbeitgeber werden. Das will die Bundesregierung durch bessere Bezahlung für Soldaten, geregelte Arbeitszeiten und mehr Teilzeitarbeit erreichen. Der Bundestag hat heute einem entsprechenden Gesetz zugestimmt. Es sorgt auch für bessere Beförderungschancen und höhere Renten für Zeitsoldaten. Das Gesamtpaket kostet in den nächsten 4 Jahren fast 1 Milliarde Euro.
Sie ist fair, sie ist sinnvoll und sie ist gerecht.
So sieht zumindest Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt seine Pkw-Maut. Die Pläne dafür sind heute im Bundestag diskutiert worden. Die Opposition ist wenig begeistert von der Maut. Der Verkehrspolitiker der Linksfraktion, Herbert Behrens, nannte die Pläne absurd und ungerecht. Die Maut soll ab dem nächsten Jahr für Autobahnen und Bundesstraßen gelten. Deutsche Autofahrer sollen als Ausgleich aber weniger Kfz-Steuer zahlen, sodass im Endeffekt nur Ausländer zahlen. Österreich will notfalls gegen die Maut klagen. Das kündigte die österreichische Europaabgeordnete Claudia Schmidt im Deutschlandfunk an. Ein früherer Krankenpfleger muss lebenslang ins Gefängnis, weil er Patienten ermordet hat. Das Landgericht in Oldenburg sprach den 38-Jährigen wegen des zweifachen Mordes, des zweifachen Mordversuchs und der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Gleichzeitig stellten die Richter eine besondere Schwere der Schuld fest. Darum kann der Mann nicht nach 15 Jahren vorzeitig entlassen werden. Im Prozess hatte der Ex-Krankenpfleger sogar gestanden, für den Tod von bis zu 30 Patienten im Klinikum Delmenhorst verantwortlich zu sein. Ermittler gehen von mehr als 200 Fällen aus. Diese wurden aber noch nicht vor Gericht verhandelt.
Was noch wichtig wird:
Der Bundestag stimmt morgen darüber ab, ob die Kredite für Griechenland bis zum Sommer verlängert werden. Die Bundesregierung kann mit einer breiten Zustimmung rechnen. Das jetzige Hilfspaket für Griechenland läuft übermorgen aus. Und ohne neues Geld droht dem Land die Pleite. Auch andere EU-Parlamente müssen der Verlängerung noch zustimmen. Die Niederländer haben das heute schon getan. Weil die Staatshilfen wahrscheinlich verlängert werden, haben die Griechen auch wieder mehr Vertrouen in ihre Banken. Finanzminister Yannis Varoufakis sagte, die Griechen hätten insgesamt 700 Millionen Euro wieder eingezahlt. In Washington treffen sich morgen die USA und Kuba zum 2. Mal, um darüber zu sprechen, wie sie ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen können. Sie hatten sich schon im Januar getroffen, nach mehr als 50 Jahren Eiszeit zwischen den beiden. Kuba fordert ein Ende des amerikanischen Handelsembargo und dass das Land von der Liste der Terrorunterstützer gestrichen wird. Die US-Regierung will das bis zum Sommer entscheiden.
Und sonst in der Welt?
Im Norden von Myanmar kämpft die Armee seit Wochen gegen chinesischstämmige Rebellen. Ganz nebenbei scheint das Militär mit dem Einsatz sein Image aufzupolieren. Während es früher in der Bevölkerung gefürchtet wurde, gibt es jetzt viel Unterstützung und Zuspruch für die Armee. Auf Facebook haben zum Beispiel viele Nutzer ihr Profilbild durch ein Symbol für das Militär ersetzt.
Myanmar war fast 50 Jahre lang eine Militärdiktatur. In dieser Zeit hat die Armee viele Verbrechen begangen. Seit 2011 ist eine zivile Regierung an der Macht. Menschenrechtler werfen dem Militär aber vor, im Kampf gegen Rebellen immer noch Folter und Vergewaltigung einzusetzen. Im Iran sind die Reformer offenbar im Aufwind. In Teheran ist eine neue Partei gegründet worden, die bei den Parlamentswahlen nächstes Jahr antreten will. Sie will die Reformen des früheren Präsidenten Mohammad Khamenei fortführen, für einen Generationswechsel sorgen und ordnet sich selbst der Sozialdemokratie zu. Einer ihrer Anführer ist für den Iran als Diplomat bei der UNO. Die Partei hat nach eigenen Angaben schon 1000 Anhänger. Nach den Protesten gegen die Wahl des damaligen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad 2009 waren viele Oppositionelle im Iran verhaftet worden. Seit 2012 ist keine Reformpartei mehr im Parlament vertreten. Der neue Präsident Hassan Rouhani gilt aber als reformorientiert. Mitte Januar hatten sich schon mehrere andere Reformparteien zusammengetan, die ebenfalls bei der nächsten Wahl antreten wollen. In Pakistan lassen die Behörden alle Handynutzer überprüfen, also mehr als 100 Millionen Menschen. Sie wollen vor allem herausfinden, ob SIM-Karten von Terroristen gestohlen worden sind. Jeder, der ein Handy hat, muss seine Karte jetzt bei den Behörden registrieren lassen, mit Ausweis und Fingerabdruck. So wird überprüft, ob ihm die Karte auch wirklich gehört. Hintergrund ist der Anschlag der Taliban auf eine Schule vor 2 Monaten. Ermittler haben am Tatort 2 Handykarten gefunden, die die Terroristen offenbar gestohlen hatten. Die Regierung in Pakistan will durch die Registrierung in Zukunft auch andere Straftaten verfolgen. Wer nicht mitmacht, kann ab Mitte April nicht mehr telefonieren, weil dann die Karte gesperrt wird. Bis jetzt haben sich aber schon 2/3 registrieren lassen.
Wissensnachrichten.
In den Wissensnachrichten ging es heute ums Kiffen. Veronika von Borries, was war da los?
Ja, wir haben uns mit einem Experiment beschäftigt, mit dem Wissenschaftler aus Leipzig rausfinden wollten, warum man vom Kiffen Heißhunger entwickelt. Dafür haben die Wissenschaftler Mäuse gefüttert, bis sie satt waren und ihnen dann Cannabinoide gespritzt. Das sind Stoffe, die halt im Blut ankommen, wenn man Cannabis raucht. Und siehe da, die Mäuse haben tatsächlich noch mehr gegessen, obwohl sie satt waren.
Aber dass man vom Kiffen hungrig wird, das wusste man ja schon vorher.
Ja, die Forscher wollten aber genau wissen, wie das geht und haben dafür die Hirnaktivität der Mäuse gemessen. Und dabei haben sie festgestellt, dass die Cannabinoide im Blut offenbar bestimmte Nervenzellen komplett umprogrammieren können.
Wie geht das? Wie machen die das?
Also es handelt sich da um Neuronen im Hypothalamus. Das ist eine sehr, sehr wichtige Hirnregion, in der wird zum Beispiel unsere Körpertemperatur geregelt und eben auch Hunger und Durst. Und die Zellen, um die es hier geht, die sind eigentlich und ausschließlich nur dafür da, dem Körper zu signalisieren, ich bin satt. Und zwar machen sie das über ein Hormon. Und in dem Experiment haben die Cannabinoide bei den Mäusen aber dazu geführt, dass diese Zellen genau das Gegenteil getan haben. Sie haben ein Hormon produziert, das dem Körper sagt, ich habe Hunger, fütter mich.
Obwohl der Körper eigentlich satt ist.
Genau. Die Wissenschaftler hatten auch eigentlich erwartet, dass die Zellen durch das Cannabis ausgeschaltet werden. Dass aber genau das Gegenteil passiert ist, das hat sie dann doch überrascht.
Also, Cannabis programmiert Zellen um. Ein anderes Thema bei euch war ja heute das amerikanische Privatfernsehen. Da werden Fernsehserien schneller abgespielt. Warum das denn?
Da geht es mal wieder um das ganz schnöde Geld. Wenn die Bilder schneller laufen, dann ist einfach mehr Zeit für Werbespots. Der Kabelsender A&E Network hat so im Dezember im Vergleich zum Vorjahr 3 Minuten mehr Werbung pro Stunde untergebracht. Und beim History Channel waren es 2 Minuten.
Aber das merken die Zuschauer doch, oder?
Kaum. Es wird ja jetzt nicht vorgespult, sondern nur ein ganz kleines bisschen schneller abgespielt. Dadurch sind die Stimmen der Darsteller ein bisschen höher, aber das merkt man kaum. In Deutschland wäre das übrigens trotzdem illegal, denn hier dürfen die Fernsehsender höchstens 12 Minuten Werbung pro Stunde machen, egal wie schnell die ihre Serien abspielen.
Und zum Thema Fernsehen hattet ihr ja heute noch eine weitere Meldung.
Richtig, da ging es um Kinder in Europa. Die Forscher haben da untersucht, wie sich das Fernsehen auswirkt auf das Risiko von Kindern, später mal Bluthochdruck zu bekommen. Und sie sagen, nur 2 Stunden Fernsehen am Tag führen schon dazu, dass das Bluthochdruckrisiko um 30% steigt. Und das im besten Fall, nämlich wenn die Kinder außerdem mindestens 1 Stunde am Tag draußen sind und sich austoben. Wenn sie sich gar nicht bewegen, dann liegt das Bluthochdruckrisiko sogar bei 50%.
Also, Fernsehen ist tatsächlich so ungesund, wie wir schon immer dachten. Vielen Dank an Veronika für die Infos.
Wetter.
Von Westen zieht Regen auf. In der Mitte und im Südwesten kann der nachts auch in Schnee übergehen. Im Osten bleibt's trocken. Die Temperaturen gehen runter auf 4 bis minus 5 Grad. Morgen ist es zuerst in der Westhälfte nass und im Osten trocken. Nachmittags dann umgekehrt. Die Temperaturen steigen auf höchstens 4 bis 9 Grad. Das Wochenende fängt mit vielen Wolken an, der Samstag bleibt aber trocken.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.